So dürfen wir diesen Abend, diese Versammlung im Namen Jesu beginnen.
Wenn diese Verse einmal gesungen worden sind, in einer Bibelstunde, kommt eine Frau auf den Redner zu und sagt, oh, das Lied, am besten hat mir gefallen im zweiten Vers, nämlich unser bisschen Unverstand ist mit Finsternis umhüllt.
Ja.
So. Noch besser. Von Haus aus. Und nun heute Abend, wie angekündigt, dürfen wir uns an die überall an zentralster Stelle von Gott angeordneten Zentren wenden, an die Altäre, die Gott hat anordnen lassen. Ich durfte schon darauf hinweisen gestern, jeder Altar, vom einfachsten, primitivsten, wie wir sehen werden, bis zu dem besonderen Altar, den wir heute Abend näher ansehen dürfen, der erst im tausendjährigen Reich stehen wird, genau beschrieben in den letzten Kapiteln des Propheten Hesekiel. Dass alle diese Altäre, jeder auf seine Weise, nichts Geringeres darstellt als die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Vielleicht geht es uns so, wie es den Schriftgelehrten zur Zeit Jesu und den Hauptleuten punkto Führung im Gesetz, den hohen Priestern ergangen ist. Die haben überlegt, Altar, ja nur also, Altar ist ja nur der Untersatz, mehr oder weniger nötig, um die Hauptsache durchführen zu können, die Darbringung der Opfer. Da werden wir von Jesus ganz anders belehrt, genau umgekehrt. Wir schlagen auf Matthäus 23, In Vers 13 beginnt die Stellungnahme Jesu zu diesen hohen Herren, Schriftgelehrten und Pharisäern. Spricht sie an Heuchler. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Was uns jetzt betrifft, unser Thema betrifft, lesen wir von Vers 17 an. Ihr Narren und Blinde, denn was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Die haben gelehrt, das Gold im Tempel, das der Bundeslade, die allerheiligsten Dinge. Was ist größer, das Gold, diese Hauptstücke, oder der Tempel, der das Gold heiligt? Unterwegs zu unserem Thema geht es weiter. Und Lehre der Schriftgelehrten Pharisäer, wer irgend bei dem Altar schwören wird, das macht nichts. Das heißt,
wenn es auch dann nicht ganz stimmt. Der Altar ist ja nur der Untersatz. Das macht nichts. Wer aber irgend bei der Opfergabe schwören wird, die auf ihm ist, ist schuldig, wenn es im Geringsten nicht stimmt, der Schwur nicht eingehalten wird. Lehre der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr Narren und jetzt Jesus. Kurze Antwort in welcher Frage, in welcher die Antwort schon drin ist. Denn, was ist größer, die Opfergabe oder der Altar, welcher die Opfergabe erst heiligt? Die Schrift gibt Auskunft. Ohne Zweifel ist der, welcher heiligt, größer als der oder das, was geheiligt wird. Ohne Zweifel. Also, was heiligt hier das andere? Heiligt die Opfergabe den Altar oder der Altar die Opfergabe? Der Altar ist das Wunderstück, dass das Gewaltige der Opfergabe heiligt, besonders dann, wenn wir lesen, die Opfergabe Gottes an eine verlorene Schöpfung ist die Dahingabe seines einzig gezeugten Sohnes, Jesus Christus. Das ist die Opfergabe Gottes an die verlorene Schöpfung. Ist diese Opfergabe groß? Aber das ist noch nicht das Größte. Oh. Die Sache ist so einfach, dass wir vor lauter Einfachheit nicht mal merken, wo wir uns anstoßen könnten, um zu merken, was da liegt, so einfach. Ohne Zweifel ist der Geber einer Gabe immer noch größer als die Gabe. Stimmt's? Oder habe ich recht? Wer ist denn der Geber dieser Opfergabe seines Sohnes? Der Vater. Gott, der Allerhöchste. Ist er die Liebe? Ja. Das ist das eine, ohne Zweifel, ist der, der heiligt, größer als der, der geheiligt wird. Der Altar ist in den Augen Gottes und Jesu Christi im Heiligen Geist größer als die größte Opfergabe, der Altar. Was der Altar darstellt. Und wenn ich alles opferte, was ich besitze und dahin gebe, aber es wäre nicht auf dem Altar der Liebe dargebracht, wie viel das wird, was wäre sonst Nütze? Nichts. Aha. Ja. Stimmt schon. Jetzt kommen große Konsequenzen. Wir lesen gerade noch weiter. Denn was ist größer, die Opfergabe oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt? Das griechische Wort bedeutet nicht nur Gabe, sondern Opfergabe. Und jetzt sagt er, korrigierend, was die Schriftgelehrten gelehrt haben, wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei demselben und bei allem, was auf ihm ist. Aha. Die haben also Altar von der Opfergabe getrennt und umgekehrt. Altar, nichts wert. Nicht wichtig. Ja. Und die Opfergabe hoch erhaben. Wer beim Altar schwört, schwer bei dem Salben und bei der Opfergabe und bei dem, was darauf ist. Genügt im Augenblick, das zu beachten, oder Mitte Vers 18 noch, wer aber irgend bei der Opfergabe schwören wird, die auf ihm ist, ist schuldig, haben die gesagt, und Jesus sagt einem Narren und Blinde, nein, erstens ist der Altar in seiner Bedeutung größer als die Opfergabe, und wer bei der einen Seite schwört, beim Altar, schwört bei allem, was Opfergabe und Altar sind, nicht zu trennen. Bei allem, was auf ihm ist. Und dann kommt er noch auf den Tempel zu sprechen, zurück, was er vom Tempel gesagt hat. Und jetzt noch, zweiter Teil von Vers 23. Ja, es lohnt sich, den zu lesen. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Krauseminze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, nämlich das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Ah. Gibt es im Worte Gottes wichtigere und weniger wichtige Dinge? Ah. Die wichtigen Dinge habt ihr weggelassen. Blinde Leiter, die ihr die Mücke seiet, das Kamel aber verschlucket. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voll von Raub und Unenthaltsamkeit und so weiter. So, wir beachten jetzt, die wichtigen Dinge sind das Gericht und die Barmherzigkeit. Wir werden gleich sehen. Barmherzigkeit bedeutet die sich kundtuende Liebe Gottes. Wie die Liebe Gottes sich praktisch auswirkt. Die Barmherzigkeit. Gericht ist das, was auf dem Altar geschieht. Mit der Opfergabe. Auf dem Altar brennt Feuer, wird Fleisch geschlachtet, fließt Blut. Buchstäblich. Das sind die drei Grundstücke jeden Gerichtes Gottes. Meistens sind alle drei gleichzeitig vorhanden. Feuer brennt Gericht. Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt. Das sind die Kernstücke der Opfergabe. Barmherzigkeit und die Summe dieser drei Gericht. Das, was auf dem Altar liegt, geschieht. Gericht und der Altar stellt die Barmherzigkeit Gottes dar, wie die Liebe Gottes sich den Einzelnen bis in kleinste Wunderhilfen mitteilt. Jetzt dürfen wir zusammenfassen. Der Altar ist erstens größer als die Opfergabe, das heißt auf Deutsch, die Liebe Gottes in ihrer Barmherzigkeit ist immer größer als alle Gerichte Gottes. Bitte. Gericht und die Barmherzigkeit. Gericht auf dem Altar, Altar selber, Liebe und Barmherzigkeit. Wieder sagt niemand Halleluja, nicht mal ich. So. Noch einmal. Die Liebe Gottes ist größer als jedes Gericht Gottes. Nummer eins. Zweitens. Die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Haben wir gelesen. Der Altar heiligt. das, was auf dem Altar ist und geschieht. Jetzt stelle ich eine dritte Frage, da ist die Antwort auch schon drin. Dreht die Opfergabe den Altar oder der Altar die Opfergabe? Aha. Da heißt auf Deutsch, die Liebe Gottes trägt alle Gerichte Gottes. Und jetzt das. Die Liebe Gottes kommt nicht ohne Gericht aus. Und die Gerichte Gottes sind nie ohne Liebe Gottes. Sie sind immer von der Liebe Gottes getragen und durch die Liebe Gottes geheiligt, weil die Liebe Gottes immer noch größer ist.
Jetzt, Halleluja!
Hallo! Komm. Was steht denn da alles? Singen und spielen dem Herrn in euren Herzen, ja, das machen wir hoffentlich. Ne? Aber vorher, einander ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und weiß was alles für Lobliedern, geistlicherweise, ja, da können wir ja, in den Psalmen lernen, was wir da für Eisheilige sind. Ne? Nun, kommt die nächste Stelle im Neuen Testament, Lukas 11. Lukas 11. Vers 42. Aha, bin ich da richtig? Richtig. Ja. Ich bin noch falsch hier. 42, wir lesen von Vers 40 an, denn, sagt er ihnen wieder, hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht. Gebet vielmehr Almosen von dem, was ihr habt, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe euch, Pharisäer. Denn ihr verzehntet die Kräuseminze und die Raute und das Kraut jetzt und übergehet das Gericht und die Liebe Gottes. Haben wir jetzt die zwei Stücke da. Das, was auf dem Altar ist und geschieht, Gericht und den Altar selbst, die Liebe Gottes. Stimmt's? Jetzt können wir anfangen. Wir schlagen auf Hesekiel 40. Vorerst einige Worte, erste Verse. In dem und dem Jahr der Wegführung, nachdem die Stadt geschlagen war, brachte mich der Geist Gottes dahin, wie es beschrieben ist, Vers 2. Im Gesichten Gottes brachte er mich in das Land Israel und ließ mich nieder auf einen sehr hohen Berg. Und auf demselben gegen Süden war es wie der Bau einer Stadt. Geliebt. Dabei war, ist es der Blick auf den Tempel, den gewaltigen, der im tausendjährigen Reich stehen wird. Wie der Bau einer Stadt. Dann wird das alles näher umschrieben. Und jetzt schlagen wir auf Hesekiel 43 und lesen von Vers 13 an. Ich lese zuerst einfach nach der Elberfelder Übersetzung und darf gleich voraus die Bemerkung machen, da haben wir genau wie der Schriftgelehrte, die es richtiger fanden, hier ganz sachlich zu übersetzen, während im Hebräischen die wunderbarsten Dinge der Liebe Gottes des Menschenleibes mit seinen Gliedern und Funktionen erscheinen. Ich lese Elberfelder. Und dies sind die Maße des Altars. Nach Ellen, wobei die Elle nicht eine normale ist, sondern eine normale Elle plus eine Handbreite. Ein Untersatz, eine Elle hoch und eine Elle breit und sein Gesims und sein, an seinem Rande ringsum eine Spanne. Das ist der Sockel des Altars. Und vom Untersatz am Boden bis zur Umwandlung zwei Ellen und so weiter. Und von der kleinen Umwandlung bis zur größeren Umwandlung so und so viele Ellen. Und der Gottesberg so und so. Und von dem Gottesberg aufwärts die vier Hörner. So. Also wir haben gehört von Untersatz und Umwandlung und Sockel und was da alles sachlich ja, für einen Baumeister in Frage kommen kann. Jetzt nenne ich die hebräischen Begriffe. Nur einmal voraus. Maße ist richtig. Aber was das für Maße sind? Wir haben gerade gelesen, richtig ist auch Elle und Handbreite. Dann kommt das hebräische Wort, das im Deutschen wiedergegeben werden muss, mit Mutter- oder Vaterschoß oder Busen. Dann eine Grenze, dann eine Lippe, dann die Spanne, dann der Rücken, dann die Hilfe, dann die Erde, der Gottesberg und der Gotteslöwe und die Hörner des Altars. So, jetzt beginnen wir. Ich lese jetzt den Text wie folgt. Und dies sind die Maße des Altars. Die Elle ist um eine Handbreite erweitert bei diesem wunderbaren Stück. Und der Schoß des Altars, so und so, in den so und so viel Ellen, und die Grenze seiner Lippe, seiner Sprache, ringsum eine Spanne. Und dies ist der Rücken des Altars. Aus dem Schoß der Erde bis zur unteren Hilfe sind so und so viele Ellen und von der unteren Hilfe bis zur der kleineren, bis zur oberen, der großen Hilfe so und so viele Ellen. Und dann erscheint der Gottesberg, so viel Ellen, dann der Gotteslöwe, so viel Ellen, und dann der Aufstieg zum Altar, und dann an den vier Ecken des Altars vier Hörner. So. Jetzt dürfen wir das erste Bild, eine Vororientierung, wo dieser Altar steht, kurz ansehen, und dann den Altar selbst. Noch etwas schärfer, ja. Danke, gut. Tempelanlage nach Hesekiel. Genaue Baubeschreibung. Der eigentliche Tempel ist, das Gebäude ist hier. Eine Vorhalle, das Heiligtum und das Allerheiligste. Die Maße sind alle doppelt so groß wie die der Stiftshütte. Und dann ringsum sind Wohnungen der Priester drei Etagen hoch. Dann haben wir hier einen innersten dritten Vorhof. Und in der Mitte nicht nur dieses dritten Vorhofes, des inneren Vorhofes, ist nun dieser Altar, den wir näher anschauen können. Dann ist um den innersten dritten Vorhof ein zweiter innerer Vorhof, und das ist dieser Raum, und ringsum der erste Vorhof, der äußere Vorhof. Nicht wie bei der Stiftshütte, wo der Eingang nur ein Eingang von Osten her ist, vierfach, also in vier Teilen nebeneinander, haben wir hier
drei Eingänge, einer von Norden, einer von Osten, einer von Süden. Dann ist nicht alles auf einer Ebene, sondern da sind so und so viel, 8 Stufen. Dann ist man auf der Höhe des ersten Vorhofs. Dann kommen wieder Stufen, dann ist man wieder die Stufen höher im zweiten Vorhof und wieder zum dritten Mal, glaube ich, 7 Stufen höher, ist man im innersten dritten Vorhof, wo sich nun endlich dieser gewaltige Altar befindet, direkt dann vor dem Eingang in den eigentlichen Tempel. Diese grünen Andeutungen sind Wachhäuser. Da sind Wachposten aufgestellt, ihr seht, überall. Und zwar wieder bei jedem weiteren Vorhof. Wachhäuser. Da wird genau nach dem Gesetz geprüft, sind die Eintretenden würdig, überhaupt schon in den ersten Vorhof zu kommen. Wird wieder genau geprüft, hier sind sie würdig, hier einzutreten. Hier haben wir noch ganz wenig kurze, die habe ich noch nicht grün angelegt. Auch die dritten, wer hier würdig ist. So. Dann ist der Eingang im Osten reserviert für den Herrn Christus selbst. Die Herrlichkeit des Herrn. Hier nur er mit David und mit seinen wunderbaren, wahrscheinlich auch mit Josef und all den Henoch, mit all den Herrlichen, die er nun auserwählt hat, hier schon zu herrschen und in seine Herrlichkeit eingegangen sind. Direkter Zugang von Osten, wie bei der Stiftshütte, dort nur der eine und sonst keiner, weder von Süden noch von Norden. Beklemmend für uns, die im Westen wohnen, dass vom Westen kein Eingang ist hier. Also wir müssen uns bequemen, entweder nach Norden abzuzweigen oder nach Süden. Ja. Nun, ich schließe den Überblick mit der wunderbaren ordnenden Bestimmung. Wir wissen, Norden ist im Hebräischen das gleiche Wort wie Finsternis und das gleiche Wort wie links. Wer sich hier aufstellt und will sich göttlich orientieren, der muss nach Osten blicken. Das ist vorn, Osten, Aufgang der Sonne. Wenn er nach Osten blickt, dann ist natürlich Norden für ihn links, Finsternis, Mitternacht. Und dann ist Süden für ihn rechts und hell, Höchststand der Sonne. Das heißt, hier im Süden sind die braven Frommen hier. Und die im Norden, die kommen aus der dicksten Finsternis von links. Da könnten also Kommunisten sein zum Beispiel und andere von links. Es gibt nicht nur auf der Erde eine linke und eine rechte, sondern auch vor dem Thron Gottes. Und jetzt die wunderbare Bestimmung. Da verstehen wir jetzt. Wer von Norden eintritt und bringt seine Opfergabe zum Altar, ist anerkannt worden überall. Die Opfergabe ist gebracht. Er geht nun nach der Darbringung der Opfergabe wieder, ja, dem Fleische nach, gereinigt, ja, nach Hause. Aber er darf hier nicht rechts umkehrt machen und wieder hinausgehen auf den Weg, den er hereingekommen ist. Die Bestimmung heißt, er muss, wer von Norden kommt, muss diesen Tempelbezirk durch Südtor verlassen und umgekehrt. Wer da von den südlichen, also ja, braven, hereinkommt, seine Opfergabe bringt, der darf nicht hier rechts umkehrt machen, sondern der muss zum Nordtor hinaus. Was hat das für Zwangsfolgen?
Dass sie sich begegnen.
Da müssen sich, ja, diejenigen, die von der
äußersten Finsternis von ganz links herkommen. Sich gefallen lassen mit den ganz braven Frommen, die von Süden kommen, konfrontiert zu werden. Für die ist das vielleicht deshalb nicht so angenehm, weil in der Regel die Bräferen die Böseren verachten. Anführungszeichen. Für die von Süden kommenden ist es eine Demütigung, durchs Nordtor hinausgehen zu müssen. Die begegnen allen, die von Norden, von links und aus dickster Finsternis kommen. Aber, wie heißt das, das große göttliche Aber? Wenn du mit deiner Opfergabe unterwegs bist zum Altar und kommt dir in Sinn, mit dem da den bösen Nachbarn, da bin ich noch nicht in Ordnung. Was machst du dann? Dann kehre sofort um und mach zuerst das mit deinem Nachbarn in Ordnung, ne? Wenn der links ist und in dicker Finsternis, nach dessen Meinung. Ne? So. Und erst wenn das bereinigt ist, dann kommt zum Altar. Und dann, nachdem er dann seine Opfergabe gebracht hat, die Sache bereinigt ist, nicht? Dann fällt es ihm nicht mehr so schwer, durchs Nordtor hinauszugehen und all denen Begnadeten und Geheiligten und Vollendeten in Christo Vollendeten zu begegnen, die er verachtet hat. Wer seinen Nächsten verachtet, schreibt Salomo, hat keinen Verstand. Können wir messen, wie viel Verstand wir jeweils haben. Hat keinen Verstand. Also, Darsteller der Liebe Gottes in wunderbarster Weise, und ich freue mich für die im tausendjährigen Reich, da wird ihnen dann verkündigt werden, an diesem Altar und allem, was da geschieht, die Herrlichkeit der Opfergabe Gottes in Christo Jesu. Ja. Dass nur die Liebe das alles trägt und heiligt und größer ist als alles andere. Und jetzt an die Arbeit. Ich gucke aber zuerst an die Uhr. Auf die Uhr. Ja. So 23 vor 9. Erstens, das sind die Maße des Altars. Lassen wir uns belehren bei all diesen Ausdrücken nur aus unserer Schrift. Epheser 3, 17, 19. Der Gott des Maßes hat jedem Einzelnen von uns den Glauben zugeteilt nach dem Maß der Gabe des Christus. Nach dem Maß der Gabe des Christus. Der Gott des Maßes, bitte. Unser Gott, Beirat Eberfelder, sich erlaubt zu übersetzen, dass Gott tut über die Maßen. Das macht er nie. Das griechische Wort muss übersetzt werden mit überschwänglich oder das etwas. Alles hat seine Maße. Sogar der Glaube nach dem Maße der Gabe des Christus. Den Glauben. Weil er der Gott des Maßes ist. Und da beim Tempel gilt auch, alles hat seine Maße. 2. Korinther 10, 13, Epheser 4, Vers 7, Vers 13 und 16, Hesekiel 41, Vers 17, da heißt es, alles hat seine Maße. Und was sind das jetzt für Maße? Das erste heißt, eine Elle. So. Das ist eine Elle. Das Maß einer Elle hier, eine Normalelle, 55 cm ungefähr. Jetzt plus eine Handbreite, sagen wir mal vielleicht 60 cm. Dann sind wir dabei. Also, das erste Maß ist eine Elle. Und das zweite Maß ist eine Handbreite. Und das dritte Maß ist eine Spanne. Was sind das für Maße? Sind das Meter und Kilometer? Gar nicht, sondern nicht nur lebendige, Gott geschenkte Maße, so. Was seht ihr denn hier? Eine Mutter, die den Säugling trägt, auf ihrer Elle, Handbreite in der Spanne. Dann nachher kommt noch der Busen. So. Oder wie der gute Hirt das verlorene Schaf heimträgt. In seiner Elle, Spanne, an seinem Busen. Sind das andere Maßeinheiten als unsere Meter und Kilometer und dergleichen Dinge? Ja. Erstens. Und schon lesen wir, und der Schoß oder der Busen, aha, jetzt kommt das andere, Entschuldigung. Das nächste Bild, bitte. Ihr habt hier gerade die Menschengröße im richtigen, gleichen Maßstab, dieser Riesenaltar, also ein Aufstieg, der schon einen weiten Vorhof benötigt, wo die Priester mit den Tieren hinaufgingen. Also, die Maße alles Ellen, Handbreiten, Spannen. Und schon wird dieser Untersatz von den Elberfeldern übersetzt. Eine Elle hoch, eine Elle breit. So. Heißt dieser Untersatz Busen oder Schoß. Vaterschoß, Mutterschoß oder Busen. Also das ist der Vater- und Mutterschoß der Liebe Gottes, hier dargestellt. Johannes 1, 18, lesen wir was. Er kam aus dem Schoß des Vaters und ist in den Schoß des Vaters ausgerichtet. Lukas 16, 22, wir schlagen auf Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirt. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen, jetzt haben wir sie, und in seinen Busen tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Busen. Ihr seht, der Vater- und Mutterschoß Gottes, der trägt alles andere. Das ist nur der unterste Teil dieses des Altars. Hier ist der, dann kommt noch das Wort, das Ganze ruht auf der Erde. 2. Mose 20, 24. 2. Altar von Erde sollst du nur für mich machen. Und darauf opfern deine Brandopfer und deine Friedensopfer. Sagt Gott zu Mose. So, liebe Geschwister, was denkt ihr jetzt? Ein Altar von Erde, also billigster Altar, ein Häuflein Erde, liebe Geschwister. Und dieses Häuflein Erde soll nun auch eine Darstellung der Liebe Gottes sein. Mache einen Altar von Erde für mich. Wer spricht hier? Der Geist des Christus. Was ist denn Adam, Was ist denn der Mensch? Ein Häuflein Erde. War der Heilige Gottes eines Tages auch zufrieden, sich in ein Häuflein Erde einkleiden zu lassen? In die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Staub vom Erdboden. War das vielleicht auch eine Darstellung der Liebe Gottes? Das ist die wunderbarste, die anbetungswürdigste. Und was benutzt Gott zur Darstellung der anbetungswürdigsten Liebe, die er darzustellen hat und kann? Benutzt er ein Häuflein Erde, also etwas, was alle verachten und für nichts nutzt erklären. Nämlich, wenn ein Freund von uns so drei Lastwagen voll Staub wegführen will, das bringen wir nur den Bruder Müll, den Herrn Müll auf die Baustelle, die können das sicher brauchen. Ne? Also bitte rechts und kehrt ab. Ne? Ja, dann gehen wir zum Landwirt, rechts und kehrt ab. Ne? Und dann sagt unser Gott, alles das, was kein Geschöpf will, vor allen Geschöpfen verachtet ist, mit dem bin ich vollständig zufrieden. Und aus dem mache ich das Wunderbarste. Stimmt's? Aha. Mache für mich, Gott, Christus, ein Altar von Erde. Könnt man eigentlich schon Feierabend machen. Der Schad. Erinnern wir uns an die Ausführungen von Bruder Messinger. Hat er den Begriff Erde auch in den Mittelpunkt gestellt? Haben wir gesehen, zwei Brennpunkte und zwei Pole, negativ und positiv. Ah. Erde. Der Mutterschoß der Erde. Von dem spricht die Schrift auch. Und was wir hier alles lesen könnten, Willi, da sind doch Pläne vorhanden. Also, nachher. Da habt ihr alle die Bibelstellen, die sind ergreifend wunderbar. Alles andere als sachliche Beschreibung von Untersätzen und Umwandlung und Sockel und wie die Grabsteinbezeichnungen alle heißen mögen. Aber das kommt dann hier. Die Erde. Wenn das Weizenkorn Christus als Sohn Israels, Juda, Weizenkorn nicht in die Erde fällt und in der Erde erstirbt, bitte. Ja, dann bleibt, was es ist. Ne? Da bleibt der Heilige Gottes, bitte. Aber was ist mit der Schöpfung? Aus. Erstens nicht in die Erde fällt, also da kommen die wunderbaren Planeten und Kometen und weiß was für herrliche Sonnen es da gibt. Übrigens, liebe Geschwister, die Astronomie lehrt uns, es gäbe viele Sonnen. Und im Schöpfungsbericht lesen wir nur von, ach ja, da muss ich gerade noch schnell sagen, zu unserem Schreck, wissen wir, dass Gott weder die Sonne noch den Mond geschaffen hat. Fall ist für die Schwester, wie sie anguckt. Wissen wir das? Ja, was steht denn geschrieben? Es werden Lichter, die feste Ausdehnung der Himmel, und Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und auch die Sterne. Von Sonne und Mond steht nichts da. Stimmt's oder habe ich recht? Ha, warum? Die Sonne, Gott, die Schrift nennt dieses Licht, das große Licht, erst nach dem Fall Adams Sonne, reduziert um das Siebenfache. Wird die Sonne eines Tages wieder siebenmal so hell scheinen wie jetzt? Ja, der ich am Anfang was verkündige, was am Ende wieder der Fall sein wird. Aha. Lippe, Sprache, Lippe, Nun, Grenze der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist unbegrenzt, nur diejenigen, die Gott nahen. Für die ist diese wunderbare Grenze gegeben. Sie kommen durch das Blut des Christus hinein und sind durch das Blut des Christus gerechtfertigt, geheiligt, vollkommen gemacht, verherrlicht alles, die er zuvor bestimmt hat, die hat er auch verherrlicht, der Letzte, durch das Blut des Christus. Grenze und seine Lippe, die Sprache, ringsum, eine Spanne. Und dies ist der Rücken des Altars, der zweite Untersatz, wie sie nennen da. Das ist der Rücken des Altars. Da schlagen wir diese drei Bibelstellen mal auf. Psalm 129, Vers 3. Flügel haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Hat der Herr Jesus das mal buchstäblich erlebt? Als sie hinausgezogen haben und gegeißelt haben, da haben die Pflüger lange Furchen gezogen auf seinem Rücken. Und den Rücken dürfen wir noch näher kennenlernen, wenn wir aufschlagen Jesaja 50, Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Ihr merkt, wir können alle diese lebendigen menschlichen Organe und Bestandteile uns umsehen in der Schrift. Immer sind es ergreifende, anbetungswürdige Zeugnis von der Liebe unseres Herrn. Und jetzt noch Jesaja 51, 23. Ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, die zu deiner Seele sprechen, bücke dich, dass wir darüber hinwegschreiten. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich und gleich einer Straße für die darüber hinwegschreitenden. Der Rücken der Liebe Gottes, der alles trägt und erträgt. Den beugte der Herr, Gott der Vater in Christo, bis zur Erde als Brücke für die darüber hinwegschreitenden. Das dem Gesetz Unmögliche, was der reiche Mann in der Feuerpein den dürstet und gern trinken möchte, nicht hinüber kann. Hat Gott das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht, dem Rücken der Liebe Gottes eine Brücke. Die von hier da herüber können und die von da herüber können. Rücken der Liebe Gottes. Jetzt kommt dieser große Teil und der andere. Dieser große untere Teil heißt Hebräisch Ezer und Ezer heißt Hilfe. Nicht? Was heißt denn Eben Ezer? Haben wir in der Sonntagsschule gelernt. Stein der Hilfe. Eben, Stein, Ezer, Hilfe. Das stellt die kleine, untere, irdische Hilfe der Liebe Gottes dar, die er uns täglich in den kleinsten Anliegen zukommen lässt. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Ja. Jetzt darf ich schnell so eine Kleinigkeit, weil sie mir in den Sinn kommt, erzählen. Nicht wenige von uns haben gehört, dass Bruder Müller noch heute gern, besonders wenn er in Zürich zu Hause ist, auf die Boulder Kunsteisbahn sich begibt und Schlittschuh läuft. Hans, dein wunderbarer, geliebter Vater, der freut sich heute noch, dass ich das heute noch kann. Da war auch ein Schlittschuhläufer. Gut, also. Jetzt war aber die Zeit die, da waren meine Kinder während dem Zweiten Weltkrieg. Meine Kinder so, 7. Und die Architekten hatten Luftschutzräume zu bauen und ähnliche Kleinigkeiten und Dummheiten, wo wir sozusagen nichts verdient haben. Es war so eines Abends, ja, Winter, der Kunsteisbahn geöffnet, da führt eine Seilbahn rauf, Eintritt, da habe ich, hat mich so gerüstet, oh, heute Abend ging ich gern wieder mal aufs Eis. Aber, Bahn kostet so viel, Eintritt so viel, macht zusammen 1,20 Franken. Ja, das kannst du dir halt kannst dir nicht leisten. Das kannst du dir nicht leisten. Aber Herr, habe ich gesagt, Herr, das darf ich mir nicht leisten, aber ich ging halt doch gern. Ja. Was passiert? Läutet es an der Wohnungstür, ich öffne, ein Polizist. Oh, sind Sie Herr Muhl? Jawohl, Arthur Muhl. Haben Sie vor einigen Tagen im Fundbüro einen Schlüsselbund abgegeben? Ah ja, richtig, ja. Ich komme jetzt und bringe Ihnen den Finderlohn. Wisst ihr wie viel? 1,20 Franken. Glaubt ihr, dass der auf dem Bilder gehüpft ist? Ohne jede Hemmung. Mit Wonne. Aha. Das ist ja, Entschuldigung, ihr versteht mir, ich sage, so eine blöde kleine Hilfe, ohne das wäre es nämlich auch gegangen. Ne? Aber hat Gott Verständnis für sowas? Oh. Bitte? Ich sage das zur Ermutigung von euch, seid doch nicht so blöd, und mein unser Gott sei Dank genauso blöd wie wir, das heißt so kleinlich wie wir, so kleinkariert wie wir. Also, aber das ist nur die untere kleine Hilfe, in allen irdischen Dingen. Ja, übrigens, liebe Geschwister, wo kommt denn dieses Wort Hilfe zum ersten Mal vor in unserer Bibel?
Eine kleine Hilfe, Eva.
Aha, aha, ihr lieben Schwestern. Der weibliche Teil, eine Hilfe, die um ihn sei. In ihm gebe. Also, Unterteil und dann diese große, nein, ja, wird genannt die obere Hilfe, die göttliche große Hilfe. Immer wieder Ezer. Schlagen wir schnell auf, Psalm 46, Vers 1. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Darum werden wir uns nicht fürchten, wenn gleich gewandelt würde die Erde und wenn die Berge wankten im Herzen der Meere und so weiter. Die ganze Schöpfung erschüttert würde. Gott wird ihr helfen, ja, der Tochter Zion, beim Anbruch des Morgens, die obere große Hilfe. Liebe Geschwister, welches ist denn unsere große Hilfe von oben? Wie heißt die? Die der Herr Baal durchführt? Die Entrückung. Die letzte große Hilfe von oben. Und das alles in der Liebe Gottes. Denn was haben wir gehört? Sämtliche Glieder der jämmerlichsten Gemeinde des Apostel Paulus, der Korinther, dürfen hören, wir alle aber werden verwandelt in einem Nu. Einfach Gnade, einfach Liebe, einfach Barmherzigkeit, ohne jede Bedingung, ein Geschenk, ohne Bedingung. Und dieser obere Teil hat noch den Namen Gottesberg. Nach 2. Mose 24, Vers 13 wird der Sinai Gottesberg genannt. Der Sinai. Berg Gottes. stellt das Reich Gottes dar, nicht? Die Berge bedeuten Weltreich. Und der Berg Sinai stellt das Reich der Himmel dar, tausendjähriges Reich, wo die Himmel herrschen, heilige Engel, und Christus eben, sich ihnen nochmal zur Verfügung stellt. Hesekiel 40, Vers 2, der hohe Berg, auf den Hesekiel gestellt wurde, von wo er den Tempel sah, als groß wie ein Bau einer Stadt, der wird Gottesberg genannt, ebenfalls. Und was gibt es noch einen Berg? Wie heißt unser Berg? Auch ein Königreich? Wir sind versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Ah, das ist unser Gottesberg. Hat das auch mit Liebe etwas zu tun? Oder Maul, fragt nicht so blöd. Da sind wir versetzt, da sind wir schon zu Hause. Gottes Berg der Liebe Gottes. Dann sind da jetzt die Oberfläche des Altars ist gleichzeitig die Opferfläche. Oberfläche gleich Opferfläche. Und der Name der Opfer und Oberfläche heißt, das ist der Ariel, der Gotteslöwe. Wie heißt er auf Deutsch? Überwunden hat der Löwe aus dem Stamme Juda, der Gotteslöwe. Er war die Opfergabe Gottes an eine verlorene Welt. Anbetungswürdig groß, aber was ist noch größer? Die Liebe des Vaters, die diese Opfergabe gebracht hat, mit all den herrlichen Registern, die hier dargestellt sind, so dass wir, merken wir jetzt, wenn Paulus uns zumutet, dass er mit allen Heiligen die Länge, Breite, Tiefe und Höhe von was ermessen können. Der das Wissen, die Kenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ja bitte, können wir messen hier? Können wir verstehen werden? Können wir abwägen? Können wir staunen? Können wir immer mehr? Nicht nur messen, sondern ermessen.
Hier und am Altar, das wunderbare Wort, ich und der Vater sind eins.
Ah, und, danke, habt ihr gehört? Ja? Unzertrennlich. Opfergabe und der Vater, Liebe sind ein. Danke herzlich. Gottes Liebe. Überwinden als Gottes Liebe. Oh. Ah ja, ich habe von Registern gesprochen. Warum zögere ich? Ich habe schon gesagt, wenn ich auf dem Klavier oder am Flügel Pedal löse und drücke nur einen Ton, dann klingen alle Akkorde mit. Alle. Und wenn ich ein Stichwort der Bibel höre, Gottesberg oder Gotteslöwe, dann klingen alle Akkorde mit. Wo von Löwen, Gotteslöwen die Rede ist. Und da schlagen wir jetzt ein Wort auf, habe ich das hoffentlich nicht vergessen zu notieren. Jesaja 29, das ist es. Dieser Akkord, grundlegend. Also Jesaja 29, geht es vorerst um Jerusalem. Da heißt es, Vers 1, Wehe Ariel, Ariel. Das heißt Gottes Löwe. Ari, Löwe, El, Gott. Gemeint ist Christus, der sich in seiner Liebe mit Jerusalem identifiziert. Bitte. ist der Mann mit seinem Weib eins. Jerusalem. Da, wo David lagerte, der Mann nach dem Herzen Gottes, füget Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen, ja. Und ich werde Ariel bedrängen, den Gotteslöwen. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Stimmt das für Jerusalem? Stimmt das für den Herrn Jesus? Und sie wird sein wie ein Ariel, ja, jetzt haben wir es, wie Ariel, Jerusalem. Und ich werde dich, Ariel, im Kreise umlagern und dich mit Heeresaufstellung einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten, das verstehen wir sofort in Bezug auf eine Stadt, die belagert wird, jetzt Jerusalem. Das verstehen wir aber nicht auf den Ariel, den Gotteslöwen, den Christus. Was heißt das? Da hat Gott Gethsemane und Golgatha und diesen Gotteslöwen, der aber dann trotzdem überwunden hat, alle Heerscharen und Belagerungsmöglichkeiten und Feindschaftsheere aufgestellt gegen den Heiligen Gottes, gegen den Gotteslöwen. Die ganze Finsternismacht des ganzen Kosmos hat ihn bedrängt und umlagert. Und jetzt kommt das Erschütternde. Erstens, und erniedrigt wirst du aus der Erde herausreden. Hat Jesus erniedrigt, wurde er, das wissen wir. Aber hat er je aus der Erde heraus geredet? Was haben wir denn am Anfang gelernt? Ein Häuflein Erde. Viel schlimmer, als wenn Gott unser einem sagen würde, jetzt kommt die Kategorie der Schnecken dran, gerettet zu werden. Ich muss dich jetzt zur Schnecke machen, damit du auf Schneckisch den Evangelium verkünden kannst. Nicht wahr? Kann ich dann noch so reden mit den Schnecken, dass ich mit euch reden kann? Unmöglich. Aus diesem Häuflein Erde, aus der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, musste jetzt Jesus reden. Aber es war die Sprache, die Lippe der Liebe. Erstens. Zweitens. Und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen. Vom Staub bist du genommen. Zum Staub wirst du zurückkehren. Hat Jesus auf sich genommen, beides. Und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube heraustönen. Liebe Geschwister, stellen wir uns vor, ich bin irgendwo unterwegs, begegnet mir einer, der mir feindlich gesinnt ist und mich hasst und mich umbringen möchte oder plagen möchte, der packt mich und drückt mein Gesicht in Dreck und in Staub und sagt, so du Frommer, jetzt verkündige Evangelium. Ich könnte ja nicht mal Atem holen, nicht? Würde ich schon ersticken. Nicht? Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Drittens. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Die wunderbarsten Worte Jesu waren nur noch ein Flüstern. So steht geschrieben. Die Sprache der Liebe Gottes. Mache für mich ein Altar von Erde. Unser Gott. Unser Gott. Herrlich Also, hat dann zu Dingen starb. Wir sind am Ende nicht der Weisheit Gottes und der Liebe Gottes, sondern unserer Zeit. Herrner des Altars. Warum hat Michelangelo Mose, als er ihn gestaltete, als Figur, hat er ihn dargestellt mit was? Mit Hörnern. Weil im Hebräischen das Wort strahlen das gleiche Wort ist wie Hörnen. Horn und Strahl, Lichtstrahl, ist im Hebräischen das gleiche. Wenn unsere Kinder die Sonne zeichnen, wie zeichnet dann die Sonne? Ein Kreis für ein Gelb und dann noch ringsum Hörner. Ne? Strahl. Hebräisch ist zu lesen, und wenn Mose bei der Gemeinschaft des Herrn zurückkam, da hörnte sein Angesicht, strahlte. Die Hörner am Altar, das sind die Bibelstellen, der Zeit nach, bitte nachlesen, stellen die sich verstrahlende Liebe Gottes dar in der Barmherzigkeit Gottes. Was hat denn schon das Gesetz angeordnet? Wenn ein Mörder vom Bluträcher verfolgt wurde, konnte er springen wohin? In den Vorhof, und wenn er ein Horn des Altars ergreifen konnte, dann war er unantastbar. An was hat er sich denn gehalten? An der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Können wir uns auch daran halten? Wie gut, dass es Hörner gibt. Praktische Dinge, wo wir uns daran halten können, dann sind wir unverletzbar. Vier Hörner ringsum. Ein Psalmwort, und damit wollen wir schließen, das hier angeführt ist, Psalm 118, Vers 27. Lesen Gott von Vers 20 an. Dies ist das Tor Jehovas. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Ja, wir kennen das, das ist Christus. Tor und die Stadt Neu-Jerusalem. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Für Jehova ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen, dass dieser Stein von den Bauleuten verworfen worden ist. Ja? Von den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den hohen Priestern. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den Jehova gemacht hat. Bitte nicht der Sonntag. Was ist das für ein Tag? Golgatha. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Da ist die Liebe Gottes am einmaligsten, wunderbarsten, anbetungswürdigsten zur Schau gestellt worden. Häuflein Erde. Dies ist der Tag, den Jehova gemacht hat. Frohlocken wir und freuen uns in ihm. Bitte Jehova, rette doch. Bitte Jehova, gib doch Wohlfahrt. Das denken wir an Jerusalem. Jetzt gesegnet, der da kommt im Namen Jehovas. Von dem Hause Jehovas aus haben wir euch gesegnet. Aha. Aha. Wer zitiert dieses Wort, das letzte? Eben hat Jesus diesen Schriftgelehrten, Pharisäern und hohen Priestern gesagt, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Wir wissen, abgebrochen, Jerusalem zerstört, Tempel abgebrochen und ihr werdet zerstreut werden und alle Völker, bis ihr sprecht, wer ihr, die ihr mich jetzt umbringt, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn Jehovas. Von dem Hause Jehovas aus haben wir euch gesegnet. Genau, jetzt hat der Herr für Israel diesen Fluch in Segen verwandelt. Und jetzt, Vers 27, Jehova ist Gott. Und er hat uns Licht gegeben, Doppelpunkt oder Semikolon, bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Owe. Owe. Da steht hier den Buchstaben nach. Da wird ein Stier raufgeführt auf die Opferfläche des Altars. Der Stier zögert nicht. Was machen die Priester? Nehmen Stricke und binden das eine Ende der Stricke an den Hörnern des Stiers. Und was machen sie mit dem anderen Ende des Strickes? Den legen sie um die Hörner des Altars, so. Und wenn der Stier wieder einen Schritt vorwärts opferbereit gemacht hat, was macht der Priester? Zieht an, der kann nicht mehr zurück. Und dann vier Hörner des Altars. Dann werden die vier Füße festgebunden an den Hörnern des Altars. Wer ist der Erstgeborene in Israel? Josef. Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Josef, Vorbild für Christus. Ganz genau. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hände des Altars. Was sind das? Die Ausstrahlung der Liebe Gottes, an denen wir uns halten können. Die Barmherzigkeit. Ja. Zweites Bild. Und dann sage ich Amen. Halleluja. Wir haben alle gesehen, wenn irgendwo bei uns, ja, ein feines Schweizerlied, das heißt, Schweizerländli ist noch lieb, aber schöner Hans mit See. Schiffli fahren hin und her, wie wenn es alltagsintig wäre. Nicht? Also wir haben so viel Sehen, gut, jetzt kommt ein Schiff an den Landesteg, was machen da die am Land? Ne? Also der Matrose, der wirft ein Seil ans Land und was macht er? Sofort bindet er das Seil um den Pfosten. Ne? Und jedes Mal, wenn das Schiff etwas näher kommt, zieht er an, das Schiff kann nicht mehr zurück, bis es dort sitzt, wo es sitzen soll. Ja. Und jetzt, was heißt das für uns? Sei Stier oder Schiff? Ne? Zögern wir manchmal auch, wenn wir merken, jetzt kommt wieder ein Opfergang. Ja, Schritt voraus, ja Herr. Und wir können nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Wer von uns kann zurück in die Welt? Mehr? Ich auch nicht. Unmöglich. Wie lange zieht er? Stellet eure Leiber als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer dar. Wunderbar. Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.